ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir nähern uns heute dem Kanal du Midi, dem Kanal des Südens in Frankreich, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. 240 Kilometer Kanal von Toulouse zum Mittelmeer, gebaut, gegraben muss man sagen, im 17. Jahrhundert und Teil eines noch längeren Wasserwegs zwischen Atlantik und Mittelmeer. Ein Stück Geschichte also, immer noch ein Verkehrsweg und ein absolut wunderbares Reiseziel. Klar, man kann den Kanal mit dem Boot befahren, mit einem Binnenschiff, einer kleinen Yacht vielleicht, aber es geht auch anders, immer am Kanal entlang, mit dem Fahrrad. Manfred Schuchmann hat genau das getan und erzählt uns gleich davon. Hallo Manfred.
Hallo Udo.
Manfred, mit dem Rad am Kanal du Midi entlang, war das so eine spontane Idee oder ein lang geplantes Projekt?
Ah, das habe ich schon lange im Kopf gehabt. Ich war mit Familie und Freunden und deren Kindern vor langer Zeit in der Nähe von Bessé, haben wir Urlaub gemacht. Und ich durfte jeden zweiten Tag mich ins Sattel schwingen und mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend gurken und habe dabei den Kanal entdeckt. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Und da dachte ich, irgendwann fahre ich das Ding vom Anfang bis zu Ende.
Ja, wir gurken ja gleich noch ein bisschen durch die Gegend in dieser Sendung, sehr schön. Und wir hören ja auch einiges über die Geschichte, über das schöne Carcassonne, über gutes Essen. Aber erstmal vorweg, was muss man für so eine Tour mitbringen, neben einem guten Fahrrad natürlich?
Das sollte man haben. Also das kommt drauf an, man kann so eine Tour natürlich buchen, pauschal, dann kriegt man sein Gepäck transportiert, dann hat man nichts weiter dabei als eine Wasserflasche und vielleicht eine Regenjacke, wenn das Wetter so ist, wie es bei mir war. Ansonsten Packtaschen, Regenzeug, falls nötig, Flickzeug hat ein Fahrradfahrer sowieso dabei, wenn er schlau ist, eine Flasche Wasser und ein bisschen was zum Essen und ein bisschen Kondition. Es ist keine schwere Strecke, die man da fährt.
Du bist ja ungebucht losgefahren, wenn ich es richtig verstehe. Ganz spontan oder war dann doch schon die Hotels festgelegt entlang der Strecke?
Ich habe mir die Hotels vorher gebucht. Ich hatte im Internet gelesen, dass es nicht überall Quartier gibt in jedem Ort und nicht mal überall ein Restaurant oder eine Bar oder sonst irgendwas. Also insofern habe ich gedacht, nee, ich suche mir Zwischenstationen und das war die sichere Seite.
Im 17. Jahrhundert gegraben, habe ich ja eben schon mal erwähnt, merkt man dem Kanal ja diese gewichtige Historie an?
Ja und nein. Also das Ding ist 350 Jahre alt und in Betrieb und natürlich wird es ständig instand gehalten. Und wenn man eine Infrastruktur nicht instand hält, das wissen wir ja gut in Deutschland, dann bröckelt sie einem irgendwann auf die Füße und der Kanal funktioniert. Der ist, nachdem er praktisch außer Dienst gestellt war, es verkehren da keine Frachtkähne mehr heute, außer einem einzigen, wusste man nicht genau, was man damit anfängt, bis man gemerkt hat, das ist eine touristische Goldgrube. Dann hat sich so eine Bootsindustrie da gegründet, wo man seine Hausboote mieten kann für ein paar Tage, für eine Woche oder mehr. Und dann wurde das auch von Radfahrern entdeckt. Also man sieht's vielleicht, wo alte Brücken sind, die so ein bisschen wie ein Eselsrücken sind, so spitzbogig. Wenn da die alten Kanalboote, die heute entweder Hausboote sind oder so eine Art Hotelschiff, wenn die da durchsteuern, geht links und rechts zwischen Bordwand und Kanalbrücke höchstens noch ein Rotweinkorken. Da sieht man, das sind alte Brücken, die sind geblieben. Wunderschön übrigens, Steinbrücken.
Dann starten wir jetzt mal mit Manfred Schuchmann und lernen etwas über die Entstehung des Canal du Midi.
Mein Startpunkt ist etwas nüchtern. Ein großes Hafenbecken mit kaum einem Schiff. Drei Kanäle münden hier, der berühmteste und älteste von ihnen, der Canal du Midi. Rings um den Hafen mehrspurige Asphaltschneisen und Stadtrand mit Neubau. In Toulouse steige ich also aufs Rad, vor mir 240 Kilometer Richtung Mittelmeer, immer schön am Kanal entlang, dem legendären Canal du Midi. Es ist ein grauer Tag, die ganze Nacht hat es geregnet. Erst muss ich noch über eine rote Backsteinbrücke, dann geht es unter hohen Platanen dahin. Als der Kanal im 17. Jahrhundert ausgehoben wurde, schlug er einen großen Bogen um das alte Toulouse. Heute ist die Stadt weit über den Kanal hinausgewachsen. Überall stehen Angler am Ufer, Jogger sind in Scharen unterwegs, Familien mit Kinderwagen, Hunde werden ausgeführt, Radfahrer rauschen mir entgegen. Der Canal du Midi ist in Toulouse ein schmales, aber sehr beliebtes Naherholungsgebiet. Nur richtig hübsch ist es nicht.
Ich glaube, beim nächsten Schild rechts ab, Centreville, in die alte Innenstadt, verlasse ich den Kanalweg. Das bietet hier nicht viel.
Ein paar Minuten und ich weiß, warum Toulouse in Frankreich La Ville Rose heißt. Die rosa Stadt, obwohl rosa ist sie nicht, eher von einem satten Ziegelrot. Und über ihrem großen Platz, der Place du Capitole, mit Rathaus und Theater, spannt sich ein dunkelgrauer, wolkenschwerer Himmel. Der verheißt nichts Gutes, nicht für Radfahrer wie mich, nämlich noch mehr Regen.
In 400 Metern in den Kreisverkehr fahren und die erste Ausfahrt nehmen.
Ich sitze jetzt nicht im Sattel, sondern in meinem alten Volvo und folge dem Navi nach Reveil-Saint-Ferriol. Seltsam, denke ich. Jeder kennt Gustave Eiffel und seinen Eiffelturm, aber wer kennt Pierre-Paul Riquet? Dabei hat er den Canal du Midi erschaffen. Sein Lebenswerk. Riquet, ein Mann des 17. Jahrhunderts. Kein studierter Ingenieur, kein Wissenschaftler, aber genial und besessen von der Idee, Frankreichs Küsten zu verbinden. Von Bordeaux am Atlantik, die Garonne, flussaufwärts bis Toulouse und dann über seinen Kanal zum Mittelmeer.
Um den Kanal auszuheben, hatte man damals nur ganz einfache Werkzeuge. Schaufeln und Hacken, Brecheisen, Werkzeuge, wie man sie zur Feldarbeit brauchte. Und dann Körbe, um die Erde aus der Baustelle zu schaffen. Die transportierten die Frauen auf den Köpfen.
Florence Diveris, eine zierliche, dunkelhaarige Bretonin, führt mich durch das kleine Museum von Saint-Ferriol bei Revel. Es liegt hinter der mächtigen Staumauer des Reservoirs von Saint-Ferriol, dem größten Wasserspeicher seiner Zeit.
Die Arbeiten am Kanal beginnen im April 1667 und sind 1681 fertig. Damals fand die erste Einweihungsfahrt auf dem Canal du Midi statt. Man hat also 14 Jahre für 240 Kanalkilometer gebraucht, plus 70 Kilometer Zuleitungskanäle, die das Wasser aus der Montagne Noire heranführen, um den Kanal zu speisen.
14 Jahre und alles Handarbeit. Allerdings beschäftigte Riquet auch bis zu 12.000 Männer und Frauen gleichzeitig für die Bauarbeiten. Und mit dem Kanal ausheben war es ja nicht getan. Pierre-Paul Riquet entwarf außerdem zahlreiche technische Finessen für seinen Kanal, erklärt mir Florence Diveres in ihrem kleinen Museum.
Pierre-Paul Riquet hat rund 350 Bauwerke ausführen lassen, darunter 64 Schleusen, eine Kanalbrücke, zwei Aquädukte, einen Schiffstunnel und den großen Staudamm hier in Saint-Ferriol. Zu seiner Zeit der größte Staudamm überhaupt, ganz herausragend damals.
Ja. Riquet stammte aus einer begüterten Familie in Béziers und machte selbst Karriere als Steuerpächter, eine Lizenz zum Gelddrucken damals, besonders wenn es um die Salzsteuer ging. Mit ihr machte er ein Vermögen und wagte alles für eine Idee, an der schon viele gescheitert waren, den Kanal zwischen den Meeren.
Alors le projet d'un canal très ancien.
Die Kanalidee selbst ist sehr alt, schon den Römern schwebte so etwas vor. Und die Idee tauchte dann immer wieder auf, unter Franz I. zum Beispiel und auch noch kurz vor Pierre-Paul Riquet im 17. Jahrhundert. Alle scheiterten an der Frage, woher das Wasser nehmen für den Kanal.
Der Stausee von Saint-Ferriol, den Pierre-Paul Riquet hat bauen lassen, wird von zahlreichen kleinen Flüsschen und Bächen der Montagne Noire gespeist. Nach dem Regen der letzten Tage ist er bis zum Überlauf gefüllt. Mächtig rauscht das Wasser eine Kaskade hinunter und steigt zu einer Fontäne empor. Wasser, ohne dass der Canal du Midi nur die spinnerte Idee eines wohlhabenden Steuereinnehmers geblieben wäre. Aber Riquet hat alle Probleme gelöst. Die Ufer des Sees sind wolkenverhangen, der Himmel immer noch dunkelgrau. Am Rande der Staumauer ist eine Bronzeplakette mit einem Porträt des genialen Kanalbauers angebracht. Ein Mann seiner Zeit mit wallender Perücke und einem strichfeinen Bärtchen auf der Oberlippe.
Manfred, mit dem Rad am Kanal entlang, warst du da in guter Gesellschaft? Waren viele Reisende, Urlauber unterwegs?
Nein, es waren ganz wenige. Das lag an zweierlei. Erstens mal, ich bin im Frühjahr gestartet, weil ich den Kanal im Hochsommer kannte. Es wird sehr, sehr heiß im französischen Midi. Und das Zweite war das Wetter. Ich war Ende April, Anfang Mai unterwegs. Ich habe keine gute Woche erwischt. Und es sind, natürlich waren ein paar unterwegs, aber relativ wenig. Ich war überrascht, wie wenige das sind. Ich erinnere mich an ein Ehepaar aus Australien, die ihre Räder haben mitfliegen lassen und extra noch die Ritzel so ausgetauscht haben, damit sie Strecken fahren können. Die wollten den Kanal, die 240 Kilometer in 3 Tagen runterreisen, sahen aber auch sehr athletisch aus. Also ich habe etwas länger gebraucht als 3 Tage und ich habe mir auch Zeit gelassen, mir ein paar Sachen nebenbei anzugucken.
Wir sind ja gleich mit dir in Carcassonne nebenbei angeguckt. Genau, hast du dir für die Städte und Orte an der Strecke immer Zeit genommen so richtig? Ist das empfehlenswert?
Also wenn man Alleinreisender ist, wie ich das gewesen bin und keine Gruppe, die Gruppen machen übrigens auch, ich habe das gesehen in den Angeboten, die machen Ausflüge nach rechts und nach links in alte Städte. Da gibt's eine gute Brennerei, dort gibt's ein Bio-Olivenöl, dort gibt's Trüffelpaste zu kaufen. Also und es gibt natürlich kunsthistorisch eine ganze Menge zu entdecken. Ja, ich kann das nur empfehlen, sich Zeit zu lassen bei so einer Reise. Wenn man am Kanal entlang fährt, das ist ja eine sehr gemächliche Fortbewegungsart. Das ist ja nicht die Tour de France durch die Pyrenäen oder die Alpen.
Und welche Richtung empfiehlst du? Vom Mittelmeer nach Toulouse oder umgekehrt?
Das soll jeder für sich entscheiden. Für mich war das vollkommen selbstverständlich Richtung Süden, Richtung Mittelmeer. Das geht gar nicht anders.
Ja, vom Gefühl her ist es auch so ein bisschen naheliegend. Das finde ich ja auch. Ne? Von der Rousse nach Carcassonne. Manfred Schuchmann ist wieder unterwegs.
Das Positive zuerst, es regnet nicht. Ich sitze endlich wieder im Sattel und radel gemächlich unter dem Dach hoher Platanen dahin. Kaum Verkehr, weder auf dem Kanal noch auf dem Radweg. Ich bin bei Norouse in die Route eingestiegen. Bei Norouse steht auf einer Anhöhe ein schlanker, dunkler Obelisk, irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts, zu Ehren des Kanalbauers Pierre-Paul Riquet errichtet. Norouse ist eine entscheidende Stelle am Kanal du Midi, nämlich sein Scheitelpunkt. Linke Hand münden alle Wasser irgendwann ins Mittelmeer, rechte Hand in den Atlantik. Das hatte Riquet nach jahrelangen Erkundungen zu Fuß und zu Pferd herausgefunden. Wer den Kanal du Midi mit dem Boot befährt, verbringt viel Zeit in seinen Schleusen. Einfachen Schleusen mit nur einer Kammer, Doppelschleusen, Dreifach- und Vierfachschleusen. Und den Vogel schießt die Schleusentreppe von Fonsserran bei Bessier ab. Über 9 Kammern nacheinander geht es hinauf oder hinab. Das kann dauern, besonders wenn man in der Hauptsaison nicht der oder die Erste in der Warteschlange ist. Für die meisten Boote braucht man übrigens keinerlei Kapitänspatent, keinen Bootsführerschein. Eine kurze Einweisung muss genügen und dann Kanal Ahoi.
Il y a parfois quelques petits accidents, effectivement.
Erzählt mir Odile Medieu, die freundliche rothaarige Hafenkapitänin von Castel Naudary. Hin und wieder gibt es halt mal einen kleinen Unfall. In Castel Naudary habe ich eine Rast eingelegt. Das machen alle hier, ob per Rad, zu Fuß oder mit dem Boot. Castel Naudary ist der große Zwischenstopp am Kanal du Midi. Allein knapp 1000 Boote legen hier jedes Jahr an. Ein großer Hafen und dazu ein richtiger See. Gegenüber steigt die malerische Kulisse des Städtchens einen sanften Hang empor. Deutsche gehören zu den Top 5 der Kanalfahrer.
Im letzten Jahr haben wir 33 verschiedene Nationalitäten gezählt. Die Deutschen waren vorne mit dabei. Zuerst die Franzosen, dann die Engländer und dann Australier, Neuseeländer und Deutsche.
Für Rodil Medieu, die Hafenkapitänin, gibt es also viel zu tun. Und dann passiert eben auch mal ein Malheur.
In der Tat, es gibt kleine Unfälle. Das Boot kann in einer Schleuse Probleme kriegen. Manchmal kentert es sogar. Es gibt hier sehr starken Wind in der Region. Und dann war da vielleicht auch der eine oder andere Aperitif zu viel im Spiel.
Oh ja, der Wind kann ziemlich heftig werden, ganz ohne Aperitif. Plötzliche Böen von der Seite, so brutal wie der Mistral im Rhonetal. Und der Weg am Kanal ist auch nicht immer der beste. Leider ist jetzt auch Schluss mit dem Schatten der alten Platanen. Seit 20 Jahren breitet sich ein eingeschleppter Pilz aus und killt einen Baum nach dem anderen. Mehr als 30.000 mussten am Canal du Midi bereits gefällt werden. Sie werden durch widerstandsfähige Eichen, Linden und Pappeln ersetzt, aber die brauchen halt erstmal, bis sie erwachsen sind und die schönen alten Platanen vergessen lassen. Immerhin, am Ufer blühen gerade Schwertlilien in leuchtend Gelb und Blau. Noch ein paar Kilometer und dann noch ein paar und dann kommt endlich Carcassonne in Sicht mit seiner vieltürmigen Silhouette oben auf dem langgestreckten Bergrücken über dem Fluss Aude, der auch dem Departement den Namen gibt. Da muss ich hinauf, denn da wollen alle hinauf oder jedenfalls sehr, sehr viele.
Carcassonne hat um die 2 Millionen Besucher im Jahr. Nach dem Eiffelturm und dem Mont Saint-Michel, der meistbesuchte Ort in Frankreich. Juli und August meidet man besser, wenn man dem größten Ansturm entgehen will.
Sagt Rémy Fourquet, der es wissen muss. Er empfängt mich an der Porte Narbonnaise, dem Haupteinfallstor zur sogenannten Cité, der weltberühmten Zitadelle von Carcassonne. Rémy Fourquet, studentenhafter Erscheinung, ist anerkannter Führer durch die Geschichte und Architektur der mittelalterlichen Stadt. Es herrscht dichtes Gedränge in den engen Gassen und auf den schmalen Plätzen der Cité. Souvenirläden voller Mittelalter-Kitsch, Cafés an jeder Ecke und überall Restaurants. Ich vermute, innerhalb der Festungsmauern bleibt kein einziger Quadratmeter unvermarktet. Denn Carcassonne gilt weltweit als Sinnbild einer mittelalterlichen europäischen Burg. Und zwar im XXL-Format, erzählt mir Rémy Fourquet.
48 Tours.
Die Cité, die Oberstadt von Carcassonne, ist mit 48 Türmen und 4 befestigten Toren die größte mittelalterliche Stadtanlage in Europa. Etliche Filme sind hier schon gedreht worden, manche nur in Frankreich bekannt. Aber zum Beispiel Louis de Funès und Kevin Costner waren hier. Sein Robin Hood war ein Welterfolg.
Robin Hood mit Kevin Costner.
48 Türme, ein doppelter Mauerring, zinnenbewehrt und 4 schwer befestigte Tore. Kein Wunder, dass die Location Scouts internationaler Filmproduktionen Carcassonne als Drehort ganz oben auf ihrer Liste haben. Ideale Fantasy-Kulisse. Dabei ist die Burganlage gar nicht so mittelalterlich, wie sie sich gibt. Sie war im 19. Jahrhundert schon halb verfallen, als Frankreichs berühmtester Architekt und Denkmalpfleger Eugène Viollet-le-Duc sie in seine Obhut nahm. Er hat aus Carcassonne eine Art Ideal-Mittelalter rekonstruiert oder neu erfunden, wie man will. Der Blick von den Mauern jedenfalls ist alleine schon filmreif. Im Nordosten stehen die blassblauen Höhen der Cevennen am Horizont und aus Südwesten leuchten die Schneegipfel der Pyrenäen herüber.
Grandiose Ausblicke, Manfred. Gibt es einen Punkt, einen Blick, wo du sagst, das ist das Schönste der gesamten Strecke gewesen?
Naja, da war viel Schönes und auch viel ein bisschen Langweiliges, so wie das ist bei jeder Radtour. Aber ein Bild hat sich wirklich bei mir ins Gedächtnis eingeprägt, dass als ich am späten Nachmittag nach meiner Arbeit sozusagen in Carcassonne oben auf der Festung stand, auf der Burg, und habe darüber geblickt auf die Pyrenäen. Das war ein Tag nach dem schlechten Wetter vorher. Der war glasklar und diese Schneegipfel zum Greifen nah. Ich habe die Pyrenäen noch nie so nah gesehen wie an diesem Tag. Ja, das ist ein Bild, das hat sich eingebrannt.
Sag mal, ist es eine Option, gerade so eine Idee, zwischendurch an einer Schleuse mal den Daumen rauszuhalten und mit dem Fahrrad ein Stück auf einem Schiff mitzufahren?
Na, nur wenn man Platten hat und kein Flickzeug. Also ich halte das für keine Option, weil das sind meistens gemietete Boote. Die werden nicht einen Fremden mit einem Fahrrad und seinem Gepäck auf das Plastikboot drauflassen wollen. Und das andere sind, wenn sie unterwegs sind, so eine Art von umgebaute Hotelschiffe halt. Auch da halte ich das für eher schlechte Karten.
Okay, war gerade so eine Idee. Dann ist da ja noch die französische Küche. Die kann man nicht links liegen lassen. Hast du dir für wirklich gutes Essen Zeit genommen?
Ja, habe ich. Nicht jeden Abend. Ich bin auch mal zum Vietnamesen um die Ecke gegangen, weil ich nicht jeden Abend drei Gänge und plus Getränke dazu haben will. Ich habe gegessen den klassischen Roti Por, den Schweinebraten mit Kartoffelgratin und einem Gemüsekranz, logischerweise. Je weiter ich nach Süden gekommen bin, desto näher war das Meer und alles, was aus dem Wasser kommt, ist bei mir auf dem Teller höchst willkommen. Natürlich habe ich Austern gegessen. Ich habe eine Ceviche von Austern gegessen mit frischen Krevetten dazu und Mango und Zwiebeln. Hat toll geschmeckt. Was ich ausgelassen habe, das darf man gar nicht beichten. Also die Strecke am Kanal, vor allen Dingen Castelnaudary, ist bekannt in Frankreich für sein Cassoulet. Das ist ein sehr, sehr deftiger Bohneneintopf mit Ente, mit Gans, mit Schweinefleisch, mit Schweinewurst. Und ich habe gedacht, ich betoniere mir nicht den Magen aus, wenn ich am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad will.
Ja, und dann hinterher noch ein bisschen Profiterol und da musst du dich wirklich viel bewegen, um das wieder wegzukriegen.
Dann bewegt sich kein Mensch mehr.
Wir sind in Béziers mit Manfred Schuchmann.
Die berühmte neunstufige Schleusentreppe von Fonsserran liegt hinter mir. Ich habe bei Béziers den Fluss Orb auf seiner Kanalbrücke überquert. Jetzt blicke ich respektvoll zu Pierre Paul Riquet empor. Monsieur Riquet ist aus Bronze, steht auf hohem Sockel und trägt Bluderhosen und Stulpenstiefel wie ein Landsknecht des Dreißigjährigen Krieges. Viel Bildhauerfantasie ist hier im Spiel. Riquets Vaterstadt Béziers hat anno 1838 ein Denkmal für ihren berühmten Sohn, den Erbauer des Canal du Midi, errichten lassen. Es steht überlebensgroß auf der platanengesäumten Allee Riquet, der gründerzeitlichen Prachtstraße von Béziers. Von irgendwoher trägt der Wind Militärmusik heran. Der Wind ist mal wieder heftig und rauscht mächtig in den Bäumen. Die Schlussetappe entlang des Canal du Midi streift ein Epizentrum der französischen Ferienindustrie mit ungezählten Campingplätzen, Bungalow-Dörfern und Betonburgen an der Küste. Augen zu und durch, möchte ich sagen. Wenn ich die Augen auf diesem Abenteuerspielplatz von Radweg nicht angestrengt offen halten müsste. Der starke Regen der vergangenen Woche hat ihn stellenweise zu einer Schlammwüste gemacht. Ich überquere in Agde den Fluss Hérault und steuere Marseillan an, und zwar den alten Hafen. Von hier stammt ein sehr bekanntes französisches Getränk.
Interessant de savoir que chez moi et Prat, nous avons trois épices.
In den verschiedenen Rezepturen von Wai Prat kommen immer die drei gleichen Gewürze vor, nämlich Koriander, Kamille und Enzian, der einen gewissen Bittergeschmack mitbringt. Je nachdem kommen noch diese oder jene Kräuter hinzu, insgesamt sind es immer um die 20.
Am alten Hafen von Marseillan steht das Stammhaus von Frankreichs ältester Wermutmarke, Neuilly-Prat. Es riecht hier angenehm nach Apotheke. Pascal Bortolotto heißt mein Begleiter, sehr verschmitztes Gesicht mit einem kecken Halbbart. Unter den 20 Kräutern und Gewürzen, von denen er gesprochen hat, finde ich in Gläsern und in Körben noch Zimt, Kakao, Vanille, Bitterorange, Lavendel ausgestellt und natürlich Artemisia absinthum, besser bekannt als Wermutkraut. Ich hatte bis jetzt wirklich keine Ahnung, was so alles in meinem Glas Wermut steckt. Und wie in jeder guten Apotheke ist selbstverständlich Alkohol im Spiel, in riesigen Fässern.
In dieses hier passen 400 Hektoliter, also 40.000 Liter. Und in diesem Keller stehen allein 21 dieser Fässer.
sagt Pascal Bortolotto und ich bin beeindruckt. Ab und an genehmige ich mir zu Hause mal einen trockenen Wermut auf Eis und mit Zitronenschale. Spitzenköche weltweit greifen aber täglich zur grünen Flasche aus Marseillon.
Alors principalement les plats qu'on va préparer avec le Noyer Prat.
Besonders bei Jakobsmuscheln kommt Noyer Prat zum Einsatz, dann bei jeder Art von Fisch, zum Ablöschen der Soßen, bei allen Krustentieren, Austern, Muscheln und auch bei weißem Fleisch.
Ça marche aussi très bien pour les viandes blanches également.
Danke für die kulinarische Anregung, Pascal Bortolotto. Mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen und es ist sowieso Mittagszeit. Ich beschließe, einen kurzen Abstecher nach Bouzigues am Étang de Thaux zu machen, der großen Lagune, an der auch Marseillon liegt und in die der Canal du Midi mündet. Kleiner Imbiss mit Schalentieren. Bouzigues ist das Zentrum der Austernzucht am Étang de Thaux. Nimmt man die Avenue Louis Tudec immer am Ufer entlang, reiht sich ein Geschäft und ein Restaurant an das andere. Tagesfrische Austern, Muscheln, Krebse, Meeresschnecken und Fisch. Ich stoppe bei L'Huître d'Oc, die Austern sind gerade angelandet und werden mit kräftigem Strahl gewaschen. Blick auf die Speisekarte und Qual der Wahl. Wie soll ich sie mir bestellen? Egal, meint Alicia Rock im Restaurant, die Austern schmecken immer.
Austern schmecken immer. Jeder bestellt sie nach seinem Geschmack. Wir mögen sie am liebsten ohne alles. Aber sie schmecken sehr gut mit einem Spritzer Zitrone oder mit einer Schalottenvinaigrette. Und schwarzer Pfeffer ist hervorragend. Ein Klassiker. Ausgezeichnet.
C'est très original et c'est très très bon.
Et qu'est-ce que je bois avec votre recommandation?
Und was würden Sie mir als Getränk empfehlen?
Vous êtes allé chez Noyer Prat?
Vielleicht ein Noyer Prat?
Also esse ich mein Dutzend Austern genauso, wie Alicia Rock sie mir empfohlen hat. Abwechselnd pur, mit Zitrone, mit ein wenig Vinaigrette und mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Und nippe dann und wann an meinem trockenen Wermut. Perfekte Zwischenmahlzeit. Ich sitze noch einmal auf dem Rad und kämpfe gegen den Wind auf den letzten Kilometern des Canal du Midi, bevor er in die Lagune des Étang de Thaux mündet. Dort markiert ein Leuchtturm seinen Anfang und sein Ende. Ein klassischer Leuchtturm, wie aus dem Kindermalbuch. Der Wind harft und klimpert launig in den Wanten der Segelboote, die eines hinter dem anderen am Ufer liegen. Das letzte Stück schiebe ich mein Rad. Der Weg läuft über das Grundstück einer Segel- und Surferschule. Radfahrer, bitte absteigen. Ein Abschiedsblick in die Ferne. Blaue Lagune, blauer Himmel, weiße Wolken und ein weiß-roter Leuchtturm. Adieu, Canal du Midi.
Angekommen am Mittelmeer, adieu Canal du Midi, Manfred, für dich war die Tour dann zu Ende, aber wenn man noch eine weitere Woche Urlaub hat, das haben ja wahrscheinlich viele, wohin dann, was ist dein Tipp?
Ich würde was ganz anderes vorschlagen als eine Fahrradtour, weil wer am Kanal entlang fährt, der will nicht in die Cevennen, da reicht möglicherweise die Kondition nicht. Und wer in den Cevennen Rad fährt, der fährt nicht am Kanal entlang. Aber die Cevennen, das Hinterland, also die Departements Aveyron, Lozère, Tarn, sind so eine wilde, bizarre Felsgegend, sehr einsam, einer der dünnst besiedelten Teile von Frankreich. Man kann da auf den Hochflächen, auf den Kurs wunderbare Wanderungen machen. Ich habe das vor Jahren gemacht und wir sind im Hochsommer plötzlich von Nebel eingehüllt gewesen, dass wir die Markierung, die Wege sind markiert dort. Die Gegenden heißen manchmal Labyrinth oder heißen auch Chaos und das bedeutet einem schon was, wenn die so heißen. Wir hatten große, große Mühe, mitten im Hochsommer durch den Nebel den Weg zu finden. Also das ist ein schönes Abenteuer und eine wirklich wunderbare Gegend, eine tolle Empfehlung.
Mit Manfred Schuchmann haben wir den Canal du Midi kennengelernt und noch ein bisschen was über die Cevennen erfahren. Sehr spannend. Manfred, danke dir.
Gerne doch, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jürgen Kopp, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Moin zusammen bei Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek, der den Sehnsuchtsort Meer zum Star macht. Wir sind Katharina
und Serafia. Wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln von Borkum bis Sylt und finden ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich erlebe wilde Abenteuer, düse rasend schnell den Strand entlang, singe falsch in den Dünen, hüte jahrhundertealte Traditionen, steige hoch in die Lüfte und werde ins eiskalte Nordseewasser gejagt.
Und ich treffe Inselikonen, Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Visionäre, zugezogene Naturschützerinnen, Kreative und echte Seebären.
Es ist dieses ganz besondere Gefühl, dass du wirklich direkt im Meer bist.
Zusammen finden wir für euch heraus, warum die Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben.
Was macht jede Insel so besonders und ist sie vielleicht genau die richtige für euch? Ans Meer jedes Mal unter dem Motto Ein Abenteuer und eine Begegnung.
Ab sofort jeden Dienstag eine fangfrische Folge für euch in der ARD Audiothek.